Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zur mittlerweile 63. Folge. Und jetzt kommt gleich wieder ein Einwand von Wolfgang Rudolf, der mir sagt, dass ich ihn auch begrüßen soll. Ich begrüße dich.
Das ist aber nett von dir. Ich wollte den Einwand gar nicht bringen, denn...
Du lässt nach.
Nein, ich bin geduldsamer geworden. Mit alten Leuten muss man doch vorsichtig und behutsamer umgehen. Ja, ich begrüße Sie natürlich auch, liebe Zuhörer draußen am Hörer, am Computer oder wo auch immer Sie das hören, unterwegs beim Joggen. Einige haben geschrieben, sie sind auf der Toilette, hören sie das. Andere hören es morgens im Bett, auf dem Weg zur Arbeit, mit der Bahn, mit dem Bus, mit dem Auto. Also es gibt unendlich viele
Möglichkeiten. Ich denke immer noch an den einen, der mir geschrieben hat, wir könnten unseren Podcast, hören wir ja nicht so gerne, 37 Minuten lang machen. Weil er 37 Minuten braucht, um von zu Hause zur Arbeit zu fahren.
Ja, dann können wir die Sache individualisieren, einige hunderttausend unterschiedliche Längen. Aber wir sollten anfangen.
Ja, okay. In dieser Sendung wollen wir was machen mit der Steuernummer. Hast du schon deine Steuernummer?
Ich habe eine Steuernummer, natürlich.
Gibt es da nicht so ein Melderegistergesetz, was nicht bundeseinheitlich geführt werden darf? Und wie sieht es denn dann damit aus?
Ja, also die Steuernummer, die du da ansprichst, das ist ja eine andere. Die wird ja erst noch generiert, die bekommst du erst nächstes Jahr. Wir wollen nur dieses Jahr schon mal überlegen, was denn dahinter steckt.
Und die Lohnsteuernummer, die kommt ja auch. Und der Peter Welschering, mit dem werden wir ein Telefonat führen. Der wird uns das sicherlich mehr erzählen können. Wir machen dann noch ein Telefonat mit der Games Convention. Und zwar ist unser alter Mitarbeiter, nicht alt an Jahren, sondern war lange bei uns in der Redaktion im WDR. Felix Buschbaum, der Spiele-Buschbaum, ist wieder in Leipzig und wir werden mal hören, was es Neues gibt.
Genau, aber unser erstes Thema hat mit der Bahn zu tun. Die Bahn ändert etwas, wird moderner und ich kann zukünftig einfach irgendwo einsteigen, ganz, ganz einfach eine Fahrkarte buchen, muss man sagen.
Du kannst doch jetzt schon einfach einsteigen.
Ja, ich bin doch ehrlich. Ich steige da nicht einfach ein und fahre schwarz. Herr Back. Also.
Ne, die finden dich ja auch da raus. Sie kommen ja doch oft genug vorbei und fragen nach der Fahrkarte.
Touch and Travel, so heißt diese neue Geschichte. Und das stehen also dann im Moment noch nicht bundesweit, sondern nur an bevorzugten Strecken zwischen Berlin und Hannover zum Beispiel. So Dinger rum. Und da ist sind konzentrische Kreise drauf, blau und in der Mitte ein roter Punkt. Und da kann man sein Mobiltelefon draufhalten.
Demnächst,
das wird,
wenn man
dann
eins hat,
erkannt, wenn es NFC kann. Weißt du, was das ist?
Near Field Communication.
Also Nahfeldkommunikation, die nur wirklich auf Zentimeter Entfernung funktioniert.
Komm, da fragen wir aber jetzt mal ganz einfach in die Projektleiterin von diesem Bahn Touch and Treffel. Es ist Birgit Wirth und sie müsste eigentlich in der Leitung sein. Guten Morgen oder guten Tag.
Hallo, ja, hallo. Ich bin in der Leitung.
Haben wir das richtig erzählt, was Sie da...
Ja.
Okay. So, wann geht's denn los damit?
Also wir wollen Anfang November mit der ersten Pilotstufe starten.
Wo kriege ich so ein Handy her, wenn ich denn keins habe?
Im Moment suchen wir sogenannte Friendly User. Das heißt, über die Homepage www.touchandtravel.de kann man sich als Friendly User bewerben. Und wenn sie dann ausgewählt werden, das heißt, dann muss man natürlich bestimmte Kriterien erfüllen, also öfters auf der Referenzstrecke reisen etc., dann kriegen sie von Vodafone und uns das Handy.
Kostenlos?
Ja.
Muss man das auch wieder abgeben nachher?
Ja.
Ah. Also man muss auch Bahn fahren, ne? Sonst hätte es ja keinen Zweck.
Genau.
So, und wie machen die Leute das denn? Also sagen wir mal, die steigen ein, wo ist die Referenzstrecke von nach Berlin? Die steigen ein in Köln, geht das?
Nein, die Referenzstrecke ist zwischen Hannover und Berlin. Aha.
Also ich steige ein in Hannover, habe so ein Friendly-User-Telefon, was mache ich?
Du fährst schwarz, denn vorher musst du ja die Karte buchen. Aber Frau Wirth, vielleicht können Sie das mal erklären, wie das funktioniert.
Genau. Sie haben das Handy, auf dem Handy gibt es eine Taste, die aktiviert die NFC-Funktionalität. Und dann halten Sie das Handy einfach vor den sogenannten Touchpoint.
Das ist also dieser mit den Kreisen da.
Genau, dieser elektronische Anmeldepunkt. Und dann meldet quasi dieser Touchpoint die Daten auf Ihr Handy. Und dann erscheint eine Meldung über das Hintergrundsystem dann, dass Sie jetzt am Bahnhof sich zu der Uhrzeit eingecheckt haben.
Auf meinem Mobiltelefon als SMS oder sowas kommt das da an, ja?
Genau.
Und damit gehe ich dann rein und wenn der Schaffner oder Kontrolleur kommt, dann halte ich ihm mein Mobiltelefon vor die Nase und sage, guckst du hier oder?
Genau, und wenn Sie zum Beispiel in einem Fernverkehrszug unterwegs sind oder in einem Nahverkehrszug, dann haben die Zugbegleiter sogenannte mobile Terminals und die haben die Funktion, dann quasi zur Kontrolle dieses Gerät zu nutzen und dann wissen die...
Drahtlos.
Genau, dann wissen die, dass sie hier eine Fahrtberechtigung haben und dann ist es schon erledigt.
Sind diese mobilen Terminals mit diesem zentralen Computersystem verbunden, welches weiß, dass ich mich angemeldet habe oder sprechen die mit meinem Handy?
Nein, die sprechen mit ihrem Handy, aber nicht mit dem Hintergrundsystem.
Das heißt, über dieses NFC oder muss ich da auch noch Bluetooth haben?
Nee, das ist alles die gleiche Technologie.
Ah ja. Und jetzt steige ich, Papa, in Braunschweig aus.
Genau.
Und vergesse das, wahrscheinlich muss ich mich wieder abbuchen, oder?
Genau, Sie gehen dann wieder mit Ihrem Handy an diesem Touchpoint vorbei und sind dann wieder ausgecheckt. Angenommen, Sie würden gerade, keine Ahnung, telefonieren oder das irgendwie anders vergessen, ist es so, dass wir Sie nach einer gewissen Zeit mit einer SMS daran erinnern, dass Sie noch eingecheckt sind.
Dann muss ich wieder zum Bahnhof fahren?
Nein. Oder Sie könnten ja im Auto sitzen und es dann selber schon bemerken. Und dann können Sie sich auch manuell über eine zentrale Rufnummer auschecken. Und angenommen, man wäre jetzt 24 Stunden eingecheckt aus irgendeinem Grund, dann würden wir Sie automatisch aus dem System rausnehmen.
Und? Muss ich ja nicht bezahlen?
Es gibt dann einen sogenannten Clearing-Fall. Aha. Und jetzt in der Pilotstufe werden wir erstmal eruieren, wie oft sowas vorkommt, dass jemand tatsächlich vergisst, aha, sich auszuchecken.
Also ich fahre dann weiter nach Berlin und sage, ich bin in Braunschweig ausgestiegen.
Wie? Sie fahren nach Berlin und sagen dann, Sie haben...
Ich habe es vergessen, in Berlin mich auszuchecken.
Ja.
Und dann so, will er schummeln, dann und, will er weniger.
Und dann kommt der Clearing-Fall und dann sage ich, ich bin in Braunschweig ausgestiegen.
Okay, da gibt es dann natürlich bestimmte Regeln, aha, um sowas dann letztlich zu unterbinden.
Und ich sehe schon, was das ist, was für mich.
Und außerdem, wenn dieses Verfahren produktiv wird, dann meldet sich ein Kunde auch zu diesem Verfahren an. Mhm. Das heißt, wir würden dann auch sehen, ob sowas öfters vorkommt.
Ja. Das heißt, Sie nehmen nur ehrliche Kunden an. Ja. Wolfgang, hast du keine Chance. Kann.
Nun ist ja dieses NFC, was in Japan ja wohl schon für verschiedene Sachen läuft, kann man ja nun auch nutzen, wenn ich an einem Plakat vorbeigehen würde, wo auch so ein Kreisding ist, dass ich da buchen könnte mit meinem NFC-Handy.
Nee, das würde nicht gehen.
Oder doch, nicht bei der Bahn buchen, aber ich könnte beim Konzertveranstalter FNL buchen.
Ach, genau.
Könnte ein Ticket mir...
Ja. Also dieses NFC oder die NFC-Technologie, die ist auch schon in anderen Bereichen, in anderen Ländern im Einsatz. Und man kann sich durchaus vorstellen, Ticketing oder Eintritt tatsächlich über diese Technologie natürlich auch abzubuchen. Ja.
Frau Wirth, wenn ich jetzt im Internet normalerweise meine Bahnkarte, meine Bahn buche und dieses Ticket selbst ausdrucke, dann kann ich suchen, ob es da Sonderangebote gibt. Dann kostet das nicht 35, sondern 29 Euro oder vielleicht noch was weniger.
Oder deine Fahrt da nach.
Ja, jetzt zum Flughafen, die Fahrt zum Beispiel, da war was ganz Irres dabei. Das kostet der zweite Klasse hin und zurück 58 Euro, erste Klasse hin und zurück die gleiche Strecke, die gleiche Zeit 55 Euro. Das sind so Sonderangebote, aber wie kann ich die denn wahrnehmen, wenn ich einfach nur sage, ich bin da? Wer sucht mir denn dann wirklich die günstigste Karte heraus?
Also dieses neue Verfahren ist tatsächlich so, wenn Sie sich dort vor Ort einchecken und dann wieder auschecken, dann stehen Ihnen solche Tarife wie Sparpreise, die Sie auch mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf buchen müssen, um in den Genuss eines günstigen Preises zu kommen, so nicht zur Verfügung. Wir planen derzeit jetzt auch für den Anfang den Normalpreis und die Bahncardpreise dort abzubilden.
Ja, haben Sie schon Friendly User angemeldet bei Ihnen?
Ja.
Ja?
Ja.
Viele?
Ja.
Okay.
Aber die Portale sind noch offen. Aha. Und dann werden wir natürlich versuchen, die Kriterien, die wir definiert haben, dass wir dort dann auch die richtigen Friendly User dann finden.
So, wie wird denn abgerechnet? Wenn ich also jetzt da einmal oder mehrmals gefahren bin, Sie rechnen, wenn ich das richtig verstanden habe, zweimal im Monat ab. Buchen Sie das einmal
im Monat.
Buchen Sie das dann einfach von meinem Konto ab?
Das,
oder?
Das geht über Lastschrift. Und Sie kriegen dann eine sogenannte Mobilitätsrechnung, wo jede Verkehrsleistung, es ist ja verkehrsträgerübergreifend, ist dann jede Verkehrsleistung, die Sie in Anspruch genommen haben, aufgeführt.
Ja, okay, also man muss ja wirklich sagen, dass die Bahn, die ja lange Zeit also ein bisschen rückständig galt, so früher die Computereinsatz in den Bahnen, das kam erst relativ spät. Aber jetzt sind sie da vorne dabei mit dem E-Ticket und so weiter. Mhm. Das macht ja richtig Spaß, was ihr macht.
Ja, ist richtig. Es macht wirklich richtig Spaß.
Ja, vielen Dank.
Prima.
Schönen
ich
Tag
bedanke
noch.
Mich, wünsche ich Ihnen ja. auch. Tschüss.
Am 1. Juli 2007 startet das Verfahren in den 5200 Meldebehörden in Deutschland. Das heißt, da beginnt man, Daten zu sammeln. Und Daten, die von 82 Millionen Bundesbürgern zusammengetragen werden müssen, damit irgendwann dann daraus die Steuernummer generiert werden kann. Peter Welchering, ein Kollege von uns in Stuttgart, hat sich näher mit diesem Thema befasst. Schönen guten Tag, Peter.
Ja, hallo nach Köln.
Das ist ja ein Riesending, wenn ich mir überlege, 82 Millionen Datensätze, was steht denn da alles drin in diesen Datensätzen?
Ja, zunächst mal stehen da alle Angaben drin, die auch traditionell auf so einer Steuerkarte stehen, also Name, Vorname. Da kann gespeichert werden und darüber ermittelt werden, was im Vorjahr bzw. in dem Jahr, in dem die Steuer erklärt wurde, verdient wurde. Da können die unterschiedlichen Einkunftsarten ermittelt werden, natürlich die Adresse, die Telefonnummer, unter der man tagsüber erreichbar ist. Also so gesehen Daten, die ich dem Finanzamt oder die ich auch anderen Behörden schon seit vielen, vielen Jahren immer bekannt gebe.
Es könnte aussehen, ich habe hier gerade so einen Zettel hier in Nordrhein-Westfalen, dass da jemanden oder ich das bekomme, 5133-081-508-159. Das wäre dann meine Steuernummer und dann ist irgendwo hinterlegt, was hinter dieser Nummer steht. Das sind eben die Angaben, die eben besprochen wurden, ne?
Ja, das Problematische bei dieser Nummer ist, diese Nummer wird erstmalig als ein, wie es so schön im Neudeutschen heißt, ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal für alle möglichen Behördendateien zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben ja im Augenblick noch die Situation, dass die Melderegister unterschiedlich geführt werden und dass man beispielsweise, wenn man ermitteln will, wo hält sich denn gerade ein Wolfgang Back oder ein Peter Welchering auf unterschiedliche Melderegister zugreifen muss, um das herauszufinden.
Das will der Gesetzgeber ja auch so, dass wir kein bundeseinheitliches Melderegister haben.
Ja, oder? Das ist diskutiert worden. Es ist immer mal wieder ein Vorstoß gemacht worden. Wir brauchen aber ein bundeseinheitliches Melderegister. Wobei eine bundeseinheitliche Datei, sodass also alle Melderegister nur noch in einer Datei stehen würden, werden wir auch nicht bekommen. Aber was wir bekommen, und das ist jetzt der Trick, sind sogenannte Länderportale im Bereich Melderegister. Etwa in Baden-Württemberg haben wir das schon. Da sind über das Länderportal alle angeschlossenen Melderegister recherchierbar. Und das Problem, dass nun die Daten Sammler der Behörden hatten, war, wie bekomme ich denn aus unterschiedlichen Melderegistern, wenn dann auch noch weitere Dateien dahinter liegen, einen bestimmten Wolfgang Back oder einen bestimmten Peter Welchering so eindeutig recherchiert, dass es kein anderer sein kann. Also ich brauche ein so eindeutiges Merkmal, das nur einmal dieser Person vergeben wird, dass alle Verwechslungen ausgeschlossen sind. Und das ist diese neue Personenkennziffer.
Alle gespeicherten Angaben dürfen wir nur für steuerliche Zwecke genutzt werden. Das hört sich so an, als wie, naja, im Moment war es ja auch schon so, seit Jahren, dass unter meiner jetzigen Steuernummer beim Finanzamt meine Daten gespeichert sind. Aber künftig muss ich doch diese Steuernummer, diese allgemeine, die wir wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann bekommen, auch meinem Arbeitgeber geben. Denn unter dieser Steuernummer muss er ja meine Lohnsteuer abführen. Und da ist ja schon das erste Loch. Das heißt also, hier wird diese Steuernummer ja schon mal weggenommen, rein vom Finanzamt. Ist denn das eigentlich machbar? Darf das laut Grundgesetz so sein?
Ja, dem gesetzlichen Rahmen ist ja Genüge gegeben, weil beispielsweise die beim Finanzamt gesammelten Daten dann auch da bleiben und etwa ohne richterlichen Beschluss nicht einfach weitergegeben werden dürfen. Den technischen Hintergrund, den finde ich hier bedeutsamer, weil rein technisch sieht es so aus, dass nun erstmalig mit dieser einheitlichen Personenkennziffer alle möglichen Dateien, die verstreut sind, also wir haben ja beispielsweise weit über 700 Dateien, die antiterrorrelevant sind, danach auch recherchiert werden können. Das heißt, ich kann über diese Personenkennziffer als Ankermerkmal, wie das so schön heißt, so eine Art Data Warehouse-Suche starten. Also ein Expertensystem ansetzen und dieses Expertensystem sucht mir aus allen möglichen Dateien das heraus, was ich zu diesem einen Menschen wissen will. Das war bisher technisch sehr schwierig, weil die Dateien unterschiedlich aufgebaut sind, weil die Datensätze unterschiedliche Formate haben. Mit dieser Personenkennziffer bekomme ich rein technisch gesehen alle bei allen Behörden geführten Dateien auf ein einheitliches Format hin ausgerichtet. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, die sich wirklich rein technisch ergibt. Da kann der Gesetzgeber noch so oft sagen, das wollen wir verbieten, das soll so nicht stattfinden. Rein technisch ist es möglich.
Ist denn diese Steuernummer, wenn wir sie dann nun mal haben, geheim zu halten oder kann man die ruhig auf den Briefkopf schreiben?
Ja, die Steuernummer muss ich ja bekannt geben, wenn ich beispielsweise Einzelkaufmann bin oder wenn ich beispielsweise
Das ist aber eine andere Nummer. Das ist die Umsatzsteuer-Identnummer, die ich dann bekannt geben muss letztendlich.
Ja, das ist die von der Außenstelle in Saarlouis bzw. Saarbrücken vergebene Nummer. Und über die komme ich dann aber auch wieder, und das ist der Trick dabei, an diese eindeutige Personenkennziffer.
Diese Steueridentifikationsnummer, so wie sie heißt. Kann ich mich dagegen wehren? Kann ich sagen, nee, ich will keine?
Nee, die wird zwangsweise vergeben vom Bundesamt. Und wenn die einmal vergeben wurde, dann arbeiten eben auch alle Behörden damit. Und man ist sogar in einigen Bereichen auskunftspflichtig. Also beispielsweise, wenn die Meldebehörde diese Personenkennziffer oder Steuernummer wissen will, muss man die auch mitteilen.
Aha, das heißt, muss ich die auswendig lernen?
Naja, man kann sie dann ablesen. Ne? Ja, die dann als Gesamtzahl ablesen muss oder jede Ziffer einzeln. Ich glaube, das ist noch nicht entschieden.
Jetzt habe ich letztens in den Nachrichten gehört, dass die Lohnsteuerkarte ja auch bis 2011, glaube ich, verschwinden soll. All das soll ja auch elektronisch passieren. Ist das dann die gleiche Steuernummer? Oder ist das wieder eine eigene Nummer?
Unter dieser Steuernummer sollen alle Steuerarten zusammengefasst werden.
Also auch die Lohnsteuer.
Ja, auch die Lohnsteuer, letztlich sogar auch die Umsatzsteuer, die ich dann vorauszahlen muss. Wir werden allerdings noch einige Jahre unterschiedliche Steuernummern haben, weil die Steuerdateien noch nicht alle auf einen Schlag umgestellt werden können. Aber das eigentliche Bedeutsame ist, so wie diese Personenkennziffer vergeben ist, kann sie eben als einheitliche Personenkennziffer, so wie in den USA der Sozialversicherungsausweis, als eindeutiges Identifizierungsmerkmal auch verwendet werden.
Also unser Barcode. Den man vielleicht auf die Stirn malen könnte.
Ich habe aber nun gehört und gelesen, dass zum Beispiel Gewerbetreibende auch mehr als eine Steuernummer haben, sondern für jeden angemeldeten Betrieb, auch Freiberufler wie wir oder Ärzte, Anwälte, auch die bekommen neben ihrer privaten noch eine weitere von dieser Steueridentifikationsnummer, so heißt sie.
Ich lese hier auch in Baden-Württemberg gleichzeitig zwei gewerbesteuerpflichtige Betriebe unterhalten werden, da gibt es auch mehr Steuernummern.
Nach wie vor gibt es da mehrere Steuernummern, nur ich kann sie zusammenfassen zu der einheitlichen Personenkennziffer. Also ich komme dann letztlich auf eine bestimmte Person, die dahinter steht, raus.
Mhm. Und die Nummer,
also dass beispielsweise eine GmbH noch eine eigene Steuernummer bekommt, die ich betreibe, das ist eine klare Sache. Aber trotzdem kann ich dann auch über diese Steuernummer dieser GmbH mit meiner Personenkennziffer etwa als geschäftsführender Gesellschafter dieser GmbH zugeordnet werden.
Wann kriege ich meine Steuernummer, wenn ich geboren werde?
Im Prinzip, wenn man geboren wird, rein faktisch wird es so aussehen, wenn man zum ersten Mal mit einer, ich sage mal, finanztechnisch relevanten Behörde in Kontakt tritt. Das heißt, wenn es um Kindergeld geht, wenn es um Einkommensteuer geht, wenn es um beispielsweise auch Beantragen von Freibeträgen geht.
Mhm. Wann wird sie gelöscht? Direkt nach meinem Tode oder hält die sich noch ein bisschen?
Ja, die hält sich noch ein bisschen, wobei im Augenblick ist letztlich noch nicht so ganz klar, wie lange sie sich halten wird. Es ist beispielsweise gefordert worden, dass ja auch nach dem Tode noch Zahlungen an Erben,
dann wär's ja 70 Jahre
von Autoren,
ne? 70.
Etwa, ja, 70 Jahre könnte man dann diskutieren, wird auch diskutiert. Ein anderer Vorstoß ist, 30 Jahre müsste schon sein. Es gibt dann wiederum Forderungen, die sagen, wenn das Testament eröffnet wurde, das Erbe verteilt ist, dann soll sie gelöscht werden. Mhm. Im Augenblick so die mittlere Laufzeit liegt bei 20 Jahren, aber ich persönlich bin mir sicher, das wird noch verlängert.
Naja. Kann ich eigentlich so ein bisschen was auf die Theke legen und kann man dann die Nummer aussuchen, so wie bei der Autonummer?
Nee, formal gesehen nicht, aber wenn man jemanden im Finanzamt gut kennt, warum soll das dann nicht auch funktionieren?
Na, ich glaube, das Bundeszentralamt wird diese Sache einfach vergeben und fertig. Ich fühle mich als Nummer, ihr seid auch alles Nummern. Schönen Dank, Peter.
Tschüss.
Ja, danke auch. Tschüss nach Köln.
Ja, eigentlich ist die Messe ja noch relativ jung, aber mit viel Erfolg ist sie gestartet vor ein paar Jahren. Es ist die Games Convention in Leipzig. Und auch in diesem Jahr findet sie wieder statt, und zwar vom 23. bis zum 26. August. Das wäre ein Donnerstag bis Sonntag. Und vorab, und zwar genau heute am 20., findet ein Seminar, eine Entwicklerkonferenz statt. Und wer ist da? Unser alter Kollege Felix Buschbaum. Wir haben ihn am Telefon. Hallo Felix.
Hallo Wolfgang, schöne Grüße aus Leipzig nach Köln.
Grüß dich Felix, kannst du denn schon sächsisch?
Na, noch nicht so wirklich, das Kölsch überwiegt noch.
Wie heißt das? Du kannst auch sächsisch. Games Convention, kann man das?
Damals gab es die noch nicht, als ich sächsisch gelernt habe, aber du kannst ja auch GC sagen, das ist international.
GC.
GC, GC.
So, was findet denn auf dieser Konferenz heute statt?
Ja, heute Morgen um 9.30 Uhr ist pünktlich die Entwicklerkonferenz gestartet. Sie wird noch bis Mittwoch insgesamt hier andauern. Und hier treffen sich alle Branchengrößen, die Spiele, Computerspiele, Videospiele entwickeln, die daran beteiligt sind. Das sind direkt zum Beispiel Spieldesigner, das sind Leute, die nur Geschichten entwerfen, das sind Techniker, die zum Beispiel sich über Themen wie Kopierschutz oder technische Weiterentwicklungen unterhalten. Und sehr viel dreht sich natürlich um die Visionen, was machen wir in der Next Generation. Wobei Next Generation in dem Falle jetzt schon heißt, nicht mehr die aktuelle PC- und Konsolengeneration, die wir jetzt auf der Messe sehen, sondern da sprechen wir schon vom Jahre 2010, 2011.
PS4 oder sowas oder PS5?
Genau. So in die Richtung PS4, PS5. Das gleiche natürlich auch dann, was die Konsolen von Microsoft und Nintendo betrifft. Ganz großes Thema ist in diesem Jahr das Thema Mobile Gaming. Also man möchte...
Und das Wie ist das angesiedelt?
Die Wii ist auf jeden Fall sehr gut angekommen, schon in den letzten Monaten, und die zählt natürlich neben der PS3 und der Xbox 360 als die dritte große Kraft, wobei sie sich im Moment, wenn man den aktuellen Verkaufszahlen Glauben schenkt, sogar besser verkauft als die Xbox.
Ja, ist auch billiger, ne?
Sie ist auch deutlich billiger, hat natürlich in ihrer Funktionsvielfalt nicht so viel zu bieten wie die Xbox. Aber, sage ich mal, für den reinen Gamer ist sie natürlich eine gute preiswerte Alternative.
Brauchen die Entwickler diese Kreativität der anderen, um da ein bisschen zu spinksen?
Es ist natürlich eine gute Möglichkeit, vielleicht zu spinksen. Ich würde ja nicht sagen, hier wird Werkspionage getroffen. Ich denke, hier wird sich einfach wirklich ausgetauscht. Also man trifft sich hier, tauscht Ideen aus. Es sind auch unterschiedliche Leute. Wie gesagt, hier treffen sich Leute, die zum Beispiel in erster Linie Mobile Gaming entwickeln. Die unterhalten sich mit Leuten, die bisher in erster Linie Rollenspiele, Multiplayer-Rollenspiele entwickelt haben. Und hier versucht man jetzt zum Beispiel, Multiplayer-Online-Rollenspiele zu entwickeln für mobile Konsolen oder sogar fürs Handy. Und da kommen dann halt wiederum Leute hinzu, die versuchen, die Spiele inhaltlich weiterzuentwickeln.
Ist da Second Life dabei?
Second Life ist hier weniger ein Thema, weil Second Life in dem Sinne ja kein Computerspiel an sich ist.
Felix, jetzt hat man da auf der Messe einige Neuerungen eingeführt. Man versucht sich ja familienfreundlich und familientauglich zu machen. Und da gibt es unterschiedlich farbige Armbänder, damit man die Altersklassen 12, 16 und 18 Jahre besser erkennen kann. Das zielt ja darauf, dass es nun Diskussionen gab, dass Spiele auch die Aggressivität und damit Kriminalität fördern. Wie sieht's denn da aus? Ist das bei euch ein Thema? Wird darüber gesprochen oder schweigt man das einfach tot?
Also das Thema ist hier eigentlich auf der Entwicklerkonferenz kein Thema.
Ja, entwickelt also, man einfach für alle. Einfach lustig drauf los, oder?
Ganz generell totgeschwiegen wird es nicht. Ganz im Gegenteil, also es wird kräftig diskutiert. Es ist auch hier auf der Games Convention natürlich ein Thema. Wie du schon sagst, auf der einen Seite versucht man natürlich mit diesen verschiedenen Bändchen dafür zu sorgen, dass also auch wirklich nur diejenigen, die alt genug sind, entsprechende Spiele hier zu Gesicht bekommen. Dann haben wir die GC Family. Das ist ein relativ großer Teil dieses Mal. Die hat eine ganze Halle. Und hier geht es in erster Linie wirklich darum, Aufklärung zu betreiben, auch bei Lehrern, Eltern und Schülern und Kindern, also einfach zu zeigen, dass es ohne Gewalt geht, dass nicht alle Computerspiele beispielsweise gleichzeitig gewalttätig sind. Ich denke, wir dürfen nie aus dem Auge verlieren. Wir haben 3% aller Video- und Computerspiele, die überhaupt nur eine Freigabe ab 18 haben oder eben Gefahr laufen, indiziert zu werden. Die große Masse ist es nicht. Es ist natürlich Thema hier, aber es wird nicht hochgespielt.
3% würde ich aber doch ganz gerne mal aus deinem wirklich berufenen Munde hören. Warum wird denn das dann so hochgespielt, wenn nur 3% aller Spiele überhaupt in den Verdacht geraten könnten, so gewaltverherrlichend zu sein?
Es ist natürlich immer ein gefundenes Fressen, wenn irgendetwas passiert, zu sagen, es sind Computerspiele schuld. Es sind natürlich nicht die Spiele, die harmlosen Wirtschaftssimulationen, Personensimulationen wie die Sims oder das Sportspiel FIFA 07 oder andere Sportspiele, Autorennspiele, die, sag ich mal, hochgespielt werden, weil hier passiert nicht viel. Die haben so gesehen keine direkten Folgen. Wenn wir uns erinnern dort, ob das nun in den USA ist oder hier ist, die erste Frage, wenn ein Jugendlicher irgendwie, ich sag jetzt mal salopp, ausgerastet ist, die erste Frage ist, hat der Counter-Strike gespielt? Hat der Gewaltspiele gespielt? Da kommt niemand auf die Idee zu fragen, hat der vielleicht Need for Speed gespielt? Hat der vielleicht eine Wirtschaftssimulation gespielt? Mhm. Und so wie es, sage ich mal, in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten einfach war, dass es mal die Kinofilme, mal die Videofilme waren, irgendwann waren es auch mal die Bücher, die Gewaltpotenzial wecken sollten, so sind es im Moment halt in den Augen einiger Mitmenschen die Videospiele.
Vielleicht lesen wir auch die Statistik falsch, dass nur 3% der Spiele es sind, aber dass diese Anzahl der 3% Spiele eine Riesenmasse ist. Also Strike-Spiele oder so irgend sowas.
Du meinst umsatzmäßig.
Umsatzmäßig, ja.
Natürlich, also was den Umsatz betrifft und was natürlich die Beliebtheit betrifft, da sind natürlich, sage ich mal, Genres wie eben Ego-Shooter oder Taktik-Shooter natürlich sehr weit vorne.
Ja, genau.
Natürlich, die machen natürlich einen größeren Anteil aus als zum Beispiel klassische Adventures oder die ein oder andere Wirtschaftssimulation.
Was werden denn die Knaller sein in Leipzig?
Wahrscheinlich Mau Mau, ne? Oder?
Mau Mau nicht so wirklich. Es gibt zwar auch immer noch Kartenspiele.
Das sind alte Männerfantasien.
Aber also richtige Knaller, Einzeltitel sind schwer zu nennen. Also es geht in jedem Fall dieses Jahr sehr, sehr viel um Rollenspiele, sehr, sehr viel um Sportspiele und wie die eben schon genannten sehr, sehr viele klassische Simulationen, die wiederkommen. Dann merkt man auch ein bisschen, dass viele Spieler nur ein bisschen, sage ich mal, über die klassische Spielergeneration 2025 hinauswachsen. Was sehr gefragt ist, sind immer zunehmend komplexer werdende Simulationen und Strategiespiele. Und ich denke, da werden wir sehr viele von sehen in Leipzig. Und was den Spieler, was jetzt für den Endkunden besonders interessant ist, denke ich, in diesem Jahr, ist, dass wir zum ersten Mal alle drei Spielkonsolen der aktuellen Generation jetzt in Leipzig haben. Letztes Jahr war sowohl die Wii von Nintendo als auch die PS3 nur der Presse vorbehalten. Und dieses Jahr haben wir zum ersten Mal für den Endkunden alle drei Konsolen, also die beiden genannten und die Xbox, wirklich spielbar auf der Messe. Mhm. Und ich denke, hier werden viele, sag ich mal, ihre Kaufentscheidung für Weihnachten treffen können. Natürlich im Zusammenhang mit dem angebotenen Softwareportfolio.
Ja, lass dich nicht versächsischen da in Leipzig.
Versächsischen.
Gibt's das nicht? Versächsischen?
Naja,
also vielen Dank für das Gespräch. Also ich fand das interessant, obwohl ich kein großer Spieler bin. Also Mau Mau gibt's, ja?
Mau Mau gibt's, ja. Es gibt Mau Mau, es gibt Uno, es gibt Skat, es gibt Poker, es gibt sogar...
Dann bringen wir doch ein Mau Mau mit.
Mensch, ärgere dich nicht. Das mache ich, Wolfgang.
Ja, das übersteigt deine intellektuellen Fähigkeiten.
Vielen Dank. Alles
klar. Übrigens, viele Grüße nach Leipzig und komm gesund zurück.
Das werden wir schon hinkriegen. Schöne Grüße zurück nach Köln. Danke.
Ja, und nicht vergessen möchte ich, die Eintrittskarte kostet 12 € für Normalbesucher, für Ermäßigte, also Studenten, Kinder und sowas, 8,50 €. Und die Dauerkarte 29,50 €. Geöffnet ist die Games Convention von 9 bis 18 Uhr und Freitag und Samstag von 9 bis 20 Uhr. Wer Interesse hat, auf.
Also wenn die dann tatsächlich 200.000 Besucher haben, sind einige von uns dann dabei.
Das hoffe ich, ja. Okay. Denn wir haben ja viele Leute, die auch an Spielen interessiert sind.
So, und das war die, wie viele Folge war das? Das war die 62. Folge des CC2.
Nein, das war die 63. Folge.
63. Folge, so kann man durcheinander kommen.
Du hast mich ja mitgebracht, deswegen.
E-Büb. Was heißt denn das eigentlich?
Ein Bit übrig behalten.
Sehr gut. Und dann Daumen nach oben und das machen wir tatsächlich.
Da habe ich den Test bestanden.
Und tschüss. Und zickezack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.